Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist mal wieder die Sendereihe Sachzwang FM. Im 20. Jahrhundert hat die Menschheit ja viel erlebt, beziehungsweise zustande oder vielmehr nicht zustande gebracht. Ich will nur drei Eckpunkte sagen. Der Erste Weltkrieg, dann der Zivilisationsbruch Auschwitz und schließlich das vermeintliche Ende der Geschichte 1989. Ich habe länger überlegt, wie ich die heutige Sendung nennen soll. Das Ende der Geschichtsphilosophie hätte sich angeboten. Das Ende der Geschichte wollte ich es nicht nennen. Nennen wir sie doch einfach das Ende der Zukunft. Auf jeden Fall wird es heute um Kritik an Geschichtsphilosophie gehen. Und dazu haben wir drei Beiträge im Programm. Der erste ist von Jan Gerber, noch relativ jung, dieser Beitrag. Und er heißt
Nach Weltuntergang, die Linke, Auschwitz und das Ende der Geschichte.
Der geht ungefähr eine Dreiviertelstunde. Danach hören wir was Längeres von Ilse Bindseil, die schon Mitte der 90er Jahre ihren Beitrag geschrieben hat, nämlich
10 Thesen gegen Geschichtsphilosophie.
Und in den letzten 20 Minuten unserer 2 Stunden werden wir noch einen Beitrag von Tjaak Kunstreich hören von 2002.
Gegen Geschichte.
Viel Spaß mit Sachzwang FM. Der Berliner Mauer verkündete Francis Fukuyama das Ende der Geschichte. In einem Aufsatz, der später zu einem Buch ausgeweitet wurde, erklärte er, dass sich die Prinzipien des Liberalismus, der bürgerlichen Demokratie und des freien Marktes nach der Implosion des Ostblocks bald überall und vor allem endgültig durchsetzen würden. Mit dem Ende der Bipolarität, so führte er unter Berufung auf Hegel und die insbesondere in Frankreich beliebte Hegel-Exegese Alexandre Courgettes aus, seien die weltpolitischen Widersprüche in einer letzten Synthese aufgehoben worden. Damit habe die Menschheit einen glücklichen Endzustand, das Ziel der Geschichte, erreicht. Geschichte finde von nun an nicht mehr statt. Fukuyamas Thesen zogen in nahezu allen politischen Lagern Kritik auf sich. Niemand war allerdings so empört wie die Linke, die 1989 in eine ihrer größten Krisen geraten war. Ein Teil der Bewegung erklärte mit dem Rudi Dutschke der 70er Jahre, dass die Chancen für den Sozialismus in Deutschland mit der Wiedervereinigung erheblich gestiegen seien. Andere beschränkten sich darauf, für die kommenden Jahre eine Zunahme weltpolitischer Konflikte, Krisen und Auseinandersetzungen vorauszusagen. Diese Fraktion schien recht zu behalten. Nur wenige Jahre nach dem Erscheinen von The End of History relativierte Fukuyama seine Thesen schließlich. Er habe das Erstarken des Islamismus nicht vorausgesehen. Das Ende der Geschichte müsse vorerst vertagt werden. Mit solchen Aussagen verwies er zwar durchaus richtig auf die Gefahren, die Emanzipation, individuellem Glück und Freiheit von Seiten des Islamismus drohen. Die islamistische Formierung, die weltpolitischen Auseinandersetzungen seit 1989-90 und die unzähligen Nationalitätenkonflikte, die regelmäßig gegen Fukuyama aufgeführt wurden, können allerdings auch als Beleg für das Gegenteil gewertet werden. Sie zeigen, dass er mit seiner These vom Ende der Geschichte recht hatte, allerdings unfreiwillig. Das Ende der Geschichte ist dabei jedoch nicht der glückliche Endzustand, von dem Fukuyama schwärmt. In Fortführung eines Gedankens von Marx, der immer wieder gegen Hegel betont, dass die wirkliche Geschichte erst mit dem Übergang in die
Geschichte der Freien und Gleichen
beginne, alles andere sei die
Vorgeschichte der Menschheit,
lässt sich das Ende der Geschichte vielmehr als katastrophische Wiederkehr des Immergleichen begreifen. In seinen berühmten geschichtsphilosophischen Thesen erklärt Walter Benjamin:
Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet.
Mit anderen Worten, jede Erzählung von Geschichte erfolgt aus dem Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft. Ihre Rekonstruktion und insbesondere die Rekonstruktion ihres logischen Fortgangs setzt daher die Erkenntnis der Gegenwart voraus. Diese Erkenntnis ist allerdings nicht so leicht zu haben. Eine Erkenntnis, so Gerhard Stapelfeld,
die sich allein auf dem Boden des Gegenwärtigen bewegte, wäre in diesem gefangen. Sie entzöge sich dem Begreifen.
Das heißt, Erkenntnis über die Gegenwart und damit zugleich über die Vergangenheit kann nur gewonnen werden, wenn die Gegenwart transzendiert wird, wenn sie selbst als veränderbarer Teil der Geschichte und als Voraussetzung für eine vernünftige Zukunft erkannt werden kann. Sie kann nur aus der Perspektive einer antizipierten Zukunft gewonnen werden. Die Voraussetzung für Geschichte ist also Zukunft.
Nur wenn man einen Ursprung und ein Ziel schon voraussetzt,
so Wolfgang Port,
stellt sich Geschichte überhaupt als ein Prozess mit unterscheidbaren, nämlich in Relation zum Ursprung und zum Ende verschiedenen Entwicklungsstufen dar. Und die Unterscheidung verschiedener Entwicklungsstufen ist die erste Voraussetzung, deren zeitliche Abfolge in einen logisch zwingenden Zusammenhang zu bringen.
Erst mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem von ihr produzierten Glauben, der Himmel könne auch auf Erden errichtet werden, entsteht Geschichte. Während mittelalterliche Chronisten reine Genealogie betreiben und die Zeugungs- und Gebärakte der jeweiligen Herrscherhäuser aneinanderreihen mussten, waren bürgerliche und kommunistische Historiker in der Lage, Abläufe zu analysieren, Prozesse zu benennen und von Epochen zu sprechen. Vor dem Hintergrund eines vorweggenommenen besseren Zustands fanden plötzlich Geschichte, Fortschritt, Logik und Vernunft zusammen. Vom Standpunkt der Erlösung aus betrachtet erschien die Kanonade von Valmy nicht mehr als weitere Metzelei auf ungezählten Schlachtfeldern. Sie erschien vielmehr als schreckliche, aber doch notwendige Bedingung für die Errichtung der erwarteten paradiesischen Bürgergesellschaft. Vom Standpunkt der Erlösung aus betrachtet erscheint auch das Kapitalverhältnis nicht mehr nur als Hölle auf Erden, sondern zugleich als Voraussetzung für das Reich der Freiheit. wird das System der Wertvergesellschaftung allerdings nicht von der befreiten Gesellschaft, sondern vom großen Armageddon abgelöst, kann es nicht mehr als Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit begriffen werden. Das Kapitalverhältnis ist dann die Vorstufe zu ihrer Vernichtung. Die Zerstörung von Sippe, Clan, Stamm und Blutsurenge durch den Kapitalismus ist vor diesem Hintergrund nicht mehr Voraussetzung für die Assoziation der Freien und Gleichen. Sie ist lediglich die Ablösung eines Zwangsverhältnisses durch ein anderes. Die
ganze alte Scheiße,
wie Marx sie nennt, wird durch neue ersetzt. Zeitgenössische Autoren berichteten immer wieder verwundert darüber, dass die Kommunarden von Paris 1871 singend auf den Barrikaden standen und singend in den Tod gingen. Trotz der brutalen Auseinandersetzungen und des grausigen Endes der Kommune, die Reaktion ermordete nach ihrem Sieg mehr als 25.000 Menschen, erfüllte der Aufstand einen Anspruch, den die Situationisten fast 100 Jahre später in bemerkenswerter Geschichtsvergessenheit an eine Revolution stellen.
Die proletarischen Revolutionen werden Feten sein oder sie werden nicht sein, denn das von ihnen angekündigte Leben wird selbst unter dem Zeichen der Fete geschaffen werden.
Das aus heutiger Sicht kitschig anmutende Pathos der Kommunarden war nur wegen der Überzeugung möglich, und das ist zugleich der zentrale Unterschied zu den Irren von Langemark, die 1914 aufrecht und mit dem Deutschlandlied auf den Lippen in französisches Maschinengewehrfeuer marschiert sein sollen. Nur aus der Überzeugung möglich, dass der eigene Tod und der Tod all derer, die zuvor gestorben waren, nicht sinnlos war. Es war nur möglich, weil man den Tag der Rache und damit zugleich den Tag der Befreiung von Freunden, Kindern und Geliebten in naher Zukunft glaubte. Der Oktoberrevolution und dem russischen Bürgerkrieg fehlte diese Emphase bereits. Das Pathos musste ihnen in ranzigen Revolutionsdramen wie Nikolai Ostrowskis
»Wie der Stahl gehärtet wurde«
oder Dmitri Furmanows
»Tschapajew«
nachträglich übergestülpt werden. Der Grund dafür ist, dass die letzten Tage der Menschheit, die Karl Kraus in seinem gleichnamigen Stück über den Ersten Weltkrieg beschreibt, bereits stattgefunden hatten. Die Mitglieder der Roten Armee dürften geahnt haben, dass ihre Aktivitäten bereits, wie Theodor W. Adorno in seinen Minima Moralia formuliert,
nach Weltuntergang
stattfanden. Isaac Babels
Reiterarmee,
eines der großartigsten Bücher über die Revolution und den Bürgerkrieg, liest sich eben nicht wie die Entstehungsgeschichte des neuen Menschen. Babel beschreibt vielmehr geschundene Kreaturen, von denen nur schwerlich vorstellbar ist, dass sie selbst jemals mit dem Schinden aufhören können.
Die Reiterarmee
wurde unter Stalin folgerichtig verboten, Babel vermutlich im Jahr 1941 hingerichtet. Den Glauben an einen logischen Gang der Geschichte wollten sich jene, die sich die Befreiung der Menschheit auf die Fahnen geschrieben hatten, weder von ihrem Genossen Babel noch von Franco, Mussolini und Hitler, den Proleten der SA oder den Folterknechten in den Kellern der Gestapo nehmen lassen. Die KPD gab 1933 inoffiziell die Parole
»Nach Hitler wir«
aus. Georgi Dimitrov rationalisierte den Faschismus als Treppenstufe auf dem Weg zum Kommunismus. Der Faschismus sei eine
Folge des Niederganges des kapitalistischen Systems
und würde ganz logisch und gesetzmäßig zu seiner eigenen
Zersetzung
und damit zum Sieg des Kommunismus beitragen. Der Verweis auf den logischen Gang der Geschichte wurde damit endgültig zum Religionsersatz. Jean Améry erinnert sich, dass Parteikommunisten und überzeugte Christen diejenigen waren, die die Qualen der Konzentrationslager am stoischsten ertrugen. Beide glaubten, dass ihr Leiden einen tieferen Sinn hatte. Die einen erklärten sich ihr Elend mit dem unergründlichen Willen Gottes, der im Paradies auf sie warte. Die anderen beriefen sich auf den gesetzmäßigen Gang der Geschichte in der Gestalt Josef Stalins. Glaube an einen roten Faden der Geschichte, schon mit dem Ersten Weltkrieg in Mitleidenschaft geraten, lässt sich spätestens seit Auschwitz kein Zusammenhang mehr zwischen Geschichte und Vernunft herstellen. Warum Nationalsozialismus und Auschwitz eine notwendige Voraussetzung für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen sein sollen, ist mit den Mitteln der Vernunft auch beim besten Willen nicht zu erklären. Mit Auschwitz, so Moshe Postone, wurde die Frage gestellt,
ob und auf welche Weise es noch möglich ist, eine Zukunft zu denken, ohne die Vergangenheit zu verraten.
Das Leben
unter den Zeichen der Fete,
von dem die Situationisten 1966 sprachen, als stünde der Aufstand der Pariser Kommune erst noch bevor, ist durch den Massenmord affiziert worden. Eine wahrhaft menschliche Gesellschaft hätte entsprechend die Trauer um die sinnlos Hingemetzelten in sich aufzunehmen. Der glücklich unbeschwerte Zustand, von dem selbst gestandene Bolschewiki wie frühsozialistische Utopisten schwärmten, so Trotzki,
der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner, sein Körper wird harmonischer, seine Stimme musikalischer werden.
Dieser glücklich unbeschwerte Zustand ist damit unerreichbar geworden. Anstatt jedoch die Notbremse zu ziehen und einen Zustand zu schaffen, in dem die Toten zumindest vor nachträglicher Bemächtigung sicher sind, tat die Menschheit so, als wäre nichts geschehen. Im Osten versuchte man, mit beschränkten Mitteln und noch beschränkteren Vorstellungen, zumindest eine Gesellschaft ohne Ausbeutung zu schaffen. Die
Lehren aus der Geschichte
sollten allerdings mit Hilfe nationaler Volksarmeen, der Helden der Arbeit, sozialistischer Zwangsmoral und uniformierte Kinder gezogen werden. Im Westen simulierte man den Status quo ante. Nach der Verschmelzung von Staat und Kapital wurde freie Marktwirtschaft gespielt. Während das Individuum in den letzten Zügen lag, entdeckte die Kulturindustrie
Individualität.
Nach der Auflösung des Klassenantagonismus ernannte die Linke kurzerhand die
unterdrückten Völker
zum Nachfolger des Proletariats. Selbst diejenigen, die sich die Kritik des Bestehenden auf ihre Fahnen geschrieben hatten, spielten mit. Die Studenten der 60er und 70er Jahre verkleideten sich als Proleten, zogen Kommissarslederjacken an und ahmten die KPD der 20er Jahre nach. Tatsächlich. Vor dem Hintergrund des neu begonnenen Kalten Krieges konnten einige zentrale Parolen des bürgerlichen Zeitalters, allen voran die Aussage, ein jeder sei seines Glückes Schmied, auch über das Ende dieser Epoche hinaus eine gewisse Gültigkeit für sich beanspruchen. Das clevere Taktieren verschiedener Trikontstaaten führte im Rahmen des Ost-West-Konfliktes gelegentlich zu einer bescheidenen Steigerung des Lebensstandards in diesen Ländern. Die Aufstiegschancen in den subventionierten Wirtschaftswunderländern boten einen schwachen Abglanz der Vorstellung vom Tellerwäscher zum Millionär. Fortschritt und Zukunft hatten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs Konjunktur. Ludwig Erhard versprach Wohlstand für alle. Die Staaten des real existierenden Sozialismus wollten den Westen mit 5-Jahresplänen überholen und später einholen. Die Helden der Jugend stammten aus der Science-Fiction-Literatur. Im DDR-Standardwerk
Weltall, Erde, Mensch,
das junge Staatsbürger zu ihrer Jugendweihe überreicht bekamen, wurden Weltraumstädte, mit denen man um das Jahr 2000 rechnete, vorgestellt. Im Westen gingen Perry Rhodan, die Raumpatrouille Orion und das Raumschiff Enterprise auf die Suche nach neuen Galaxien. Voraussetzung für diesen Fortschritt und zukunftsfrohen Utopismus war das Verschweigen von Auschwitz. Im Osten schien man zu ahnen, dass die Kontinuitätslinie, die in Weltall, Erde, Mensch vom Neandertaler über Spartacus und Lenin zu Walter Ulbricht gezogen wurde, durch Auschwitz unterbrochen wurde. Verweise auf den Massenmord fehlten. Im Westen unterblieben ebenfalls Hinweise auf die deutsche Vernichtungspolitik, wenn auch aus dem entgegengesetzten Grund. Hier wurde nicht geschwiegen, weil der Massenmord die Vorstellung vom logisch vernünftigen Gang der Geschichte und der
historischen Mission der Arbeiterklasse,
die sich am Morden bekanntlich enthusiastisch beteiligt hatte, in Frage stellte. Hier wurde Auschwitz verschwiegen, weil tatsächlich Kontinuitäten bestanden. Diese Verbindungen bestanden nicht nur, wie von der Protestbewegung der 60er Jahre immer wieder beklagt wurde, auf personeller Ebene. Es dürfte vielmehr ein Bewusstsein davon existiert haben, dass der Vernichtungskrieg und der Massenmord tatsächlich die Voraussetzung für das Wirtschaftswunder waren. So wurde die große Krise des Kapitals, wie Gerhard Scheidt in
»Die Meister der Krise«
ausführt, nicht durch den Ideenreichtum der Ökonomen und Technokraten beendet, sondern durch den Krieg.
Im Krieg, für den der Staat als monströser Konsument tätig war, ist eine Kaufkraft angestaut worden, die sich nun am Ausstoß der neu investierten Konsumgüterindustrie schadlos halten konnte.
Das heißt, diejenigen, die den Nachkriegsboom in den westlichen Ländern genießen konnten, hatten dem Nationalsozialismus obszönerweise etwas zu verdanken. Nicht zuletzt das ist die Barbarei, die Adorno zufolge fortbesteht, weil auch ihre Bedingungen fortbestehen. In den 70er Jahren fand das 1945 begonnene Golden Age of Capitalism, wie es Eric Hobsbawm nennt, sein Ende. Die im Krieg angestaute Kaufkraft war aufgebraucht, die seit den großen Zusammenbrüchen betriebene Krisenlösung in Permanenz versagte. hatten die Bewohner der Industrienationen in den 50er und 60er Jahren noch darauf gehofft, immer wohlhabender zu werden, so sorgten sie sich in Meinungsumfragen plötzlich darum, zumindest nicht ärmer zu werden. Auch die Parolen hatten sich verändert. Ging es in den Wahlkämpfen bis dahin um
Wohlstand für alle
und den
Stolz auf das Erreichte,
so hieß es von nun an,
den Gürtel enger zu schnallen,
kürzer zu treten und sich nicht aus dem bisherigen auszuruhen. Mit der Implosion des Ostblocks verschwand schließlich die letzte Bedingung für die Simulation des bürgerlichen Zeitalters. Der Zusammenbruch des alternativen Weltmarktes des RGW machte die ohnehin armseligen Subventionspraktiken in der Dritten Welt aus herrschaftsrationaler Sicht vollends sinnlos. Der erste, nunmehr einzige Weltmarkt hat keine Verwendung mehr für die Überflüssigen und ihre Produkte. Die eine Menschheit ist auf Schicksal und auf blinden Naturzusammenhang zurückgeworfen.
Der Gesellschaftszustand,
so Wolfgang Port,
reproduziert seine ideologische Existenzbedingung nicht mehr, nämlich die mit seiner Unerträglichkeit versöhnende Illusion, er werde sich kontinuierlich zum Besseren ändern, denn alles Schlechte an ihm sei Übergangserscheinung und Restbestand, Hinterlassenschaft von Verhältnissen, die man gerade überwindet. Seither hat, wie sich ohne Pathos und Übertreibung sagen lässt, die Menschheit keine Zukunft.
Weil die Menschheit keine Zukunft mehr hat, träumen die Menschen wieder von ihrer Vergangenheit. Sie sehnen sich nach ihrer Kindheit bzw. der Kindheit der Gattung zurück, nach einer Zeit, in der Kapitalismus und Weltmarkt noch nicht existierten, die Menschen sich in Sippen, Stämmen und Clans organisierten und die Konflikte scheinbar überschaubar waren. Bei diesem Kampf um die Kindheit stehen sie allerdings vor zwei Problemen. Erstens, Kindheit ist nie so schön, wie sie im Rückblick erscheint. Sie besteht in der Regel aus einer Aneinanderreihung von Unsicherheiten, Demütigungen durch Eltern und Geschwister und Quälereien durch Gleichaltrige. Zweitens, die guten alten Zeiten, in denen nichts gut war, können nicht wiederkehren, weil die vorkapitalistischen Gemeinwesen irreparabel und unwiderruflich zertrümmert sind. Wenn die Menschheit keine Zukunft mehr hat und die Vergangenheit unwiederbringlich ist, so lautet die Schlussfolgerung, bleibt nur der Tod. Oder mit den Worten Ports, im Bewusstsein ihrer eigenen Überflüssigkeit,
im Bewusstsein der Tatsache vielleicht, dass sie auf der Welt nichts mehr zu suchen hätten, sind die Menschen weltweit mit selbstzerstörerischer Aggressivität erfüllt.
Ebenso wie vor dem Ersten Weltkrieg, als die Menschheit ihrem bevorstehenden Untergang mit Endzeitgedichten, Untergangsgemälden und militärischer Körperertüchtigung entgegenfieberte, hofft die Gattung seit dem Ende des
goldenen Zeitalters
wieder auf die Apokalypse. Die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, Frieden, Ökologie, Anti-Atom, sehnten sich nach Atomkrieg und explodierenden Kernkraftwerken und kaschierten diese Hoffnung nur lieblos als Angst. Putzfrauen, Tankwarte und Manager bereiteten sich in Kampfsportschulen auf das Hauen und Stechen beim Weltuntergang vor. Die Untergangsgedichte der Jahrhundertwende fanden ihre Entsprechung in den Katastrophenfilmen Mad Max, The Day After, Meteor und so weiter, die den Markt seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre überschwemmten. Zur gleichen Zeit begann der erneute Siegeszug der Religionen. Die Beatles fuhren ganz avantgardistisch bereits Ende der 60er Jahre zu Maharishi Mahesh Yogi nach Indien. Bhagwan konnte sich mit den Spenden seiner Anhänger auch noch seinen 97. Rolls-Royce kaufen. Der Islam wurde mit der Revolution im Iran wieder zu einer politischen Größe. Zwischen dieser
Suche nach Spiritualität
und der Sehnsucht nach dem Weltuntergang besteht nicht nur ein zeitlicher Zusammenhang. So ging der Niedergang der alten Religionen bekanntlich mit der Entstehung des Glaubens einher, dass der Himmel auch auf Erden errichtet werden kann. Dantes noch religiös verbrämtes Loblied auf den Menschen, der aus eigener Kraft zum
irdischen Paradies
gelangt, war der Anfang vom vorläufigen Ende der Religionen. Seit die Zukunft der Menschheit wieder auf einen unbestimmten Termin vertagt wurde, wird der Glauben an ein besseres Dasein nahezu konsequenzlogisch wieder ins Jenseits, den Zuständigkeitsbereich der Priester, Gurus und Scharlatane verschoben. Doch nicht nur das. Seit die Verhältnisse den Slogan No Future wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben, können sich die Menschen plötzlich wieder an das Ereignis erinnern, das den Zukunftsoptimismus der vorangegangenen Jahre permanent in Frage gestellt hatte und nicht zuletzt deshalb verdrängt wurde. So ist es möglicherweise mehr als ein Zufall, dass man sich just zu dem Zeitpunkt, als die Nachkriegsprosperität ein Ende fand, wieder an die so lange verschwiegene Voraussetzung des eigenen, kurzzeitigen Glücks zu erinnern begann. Seit den späten 70er Jahren schrieben Stadtteilinitiativen und Geschichtswerkstätten
Regionalgeschichten des Holocaust.
Die Menora wurde zum festen Bestandteil der zahnärztlichen Wohnzimmereinrichtung und die neu aufkommende Erinnerungsarbeit bewahrte tausende Historiker, Sozialpädagogen und Erziehungswissenschaftler vor der Arbeitslosigkeit. Ohne die Vorstellung eines zukünftigen Himmels auf Erden, die die bürgerliche Gesellschaft noch von sich produzierte, verschwindet Geschichte. Mit dem Verfall einer Zukunft, die mehr ist als verlängerte Gegenwart, kommt sie, und hier hatte Fukuyama wieder unfreiwillig recht, an ihr Ende. Der seit den frühen 70er Jahren immer wieder beklagte Verlust von Geschichte ist, wie Klaus Bergmann und Hans-Jürgen Pandl 1975 richtig feststellten,
in Wahrheit ein Verlust von Zukunft.
Wenn als Reaktion auf die Krise alle nur den Gürtel enger schnallen wollen und selbst Liberale nicht mehr auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen, lässt sich der Standpunkt der Erlösung, aus dessen vorweggenommener Retrospektive sich der Gang der Dinge als historischer Prozess darstellt, immer schwerer einnehmen. An die Stelle von Geschichte tritt die Wiederkehr des Immergleichen. Ebenso wenig wie sich die Arbeit des Sisyphus in geschichtliche Kategorien fassen lässt, lässt sich die unendliche Verlängerung der schlechten Gegenwart als Historie begreifen. Sie ist nicht einmal mehr, wie Adorno in Anlehnung an Marxens Begriff der Vorgeschichte formuliert, die Verlängerung der Vorgeschichte ins Unabsehbare. Der Gang der Dinge scheint vielmehr die vorbürgerliche Vorstellung von Geschichte als einem ewigen Kreislauf, wie sie noch bei Machiavelli, einem der ersten Bürger, zu finden ist, zu bestätigen. dem Maß, in dem sich Geschichte in den Lauf der Zeit und damit in Schicksal zurückverwandelt, kollabiert notwendigerweise auch das Geschichtsbewusstsein. Ereignisse, an die sich schon nach 2 Tagen niemand mehr erinnern kann, werden als historische Momente ausgegeben. 6 Jahre nach dem Millenniumswechsel bejubeln Reporter und kreischende Deutschlandschallträger einen Sieg im Achtelfinale als
Jahrhundertereignis.
Die im Zweijahrestakt wiederholten linken Diskussionen erinnern an die Zeitschleifen, mit denen Jean-Luc Picard und seine Mannschaft in den neuen Star Trek-Staffeln gelegentlich zu kämpfen haben. Angesichts dieser Wiederkehr des Immergleichen macht sich überall Langeweile breit. Das Fernsehprogramm ermüdet nur noch, Gespräche im Bekanntenkreis werden fade und die Eintönigkeit der Nachrichten wird nur von der Monotonie linker Organisationsversuche übertroffen. Diese permanente Langeweile ist allerdings nicht nur Ausdruck der Ermüdung beim Warten auf die Neuigkeit, die doch nicht kommt. Sie entsteht auch dann, wenn man ahnt, dass die eigenen Handlungen folgenlos bleiben. Die Langeweile, über die sich vom Sechstklässler über seinen Sozialkundelehrer bis hin zum Partygirl Paris Hilton alle beklagen, dürfte Ausdruck des Verdachts sein, dass es auf das Handeln der Menschen nicht mehr ankommt. Sie dürfte Resultat der Ahnung davon sein, dass die Menschen selbst oder gerade dort, wo sie sich für geschichtsmächtig halten, nur das exekutieren, was ohnehin auf der Tagesordnung steht. Die freiwilligen und unfreiwilligen Vordenker der neuen Linken, von den Situationisten bis hin zu den kritischen Theoretikern, hofften einmal darauf, dass sich die Gattung nach dem Erhalt dieser Nachricht aus Scham doch noch dazu entschließt, den Gegenbeweis anzutreten. Sie hofften darauf, dass die Menschen aus Empörung über die eigene Statistenrolle doch noch geschichtsmächtig werden. Programmatischen Schrift über das Elend im Studentenmilieu erklärten die Situationisten in exemplarischer Weise,
die Schmach noch schmachvoller machen zu wollen, indem man sie publiziert.
Die Begeisterung, die systemtheoretischen und poststrukturalistischen Theorieproduktionen im Soziologie- und Philosophie-Grundkurs entgegengebracht wird, weckt hinsichtlich der Erfolgsaussichten dieses Unterfangens allerdings nicht gerade Optimismus. Anstatt sich darüber zu entrüsten, dass es in der Gesellschaft, die von Luhmann, Butler und Co. affirmativ beschrieben wird, auf das Handeln der Menschen nicht mehr ankommt, reagiert der Wissenschaftsbetrieb auf solche Aussagen mit zufriedenem Kopfnicken. Bleibt also nur zu hoffen, dass die Menschheit schlauer ist als ihre akademische Vorhut. Zumindest dabei stehen die Chancen nicht schlecht. Immerhin sind die Intellektuellen, vom Philosophen im Staatsdienst bis zum ehemaligen Kommunisten im Zeitgeistmagazin, diejenigen, die sich stets als erstes krumm machen und die jeweils neueste Agentur der Barbarei, seien es die Nazis, sei es der Islamismus, begeistert begrüßen. Thank you. Die Menschen vergesellschaften sich. Alles, was sie tun, ist Moment ihrer Vergesellschaftung. Ihre Ideologien, das heißt ihre Überzeugungen, Werte und Kenntnisse, dokumentieren den realen Grad ihrer Vergesellschaftung. Zugleich stellt sich in ihnen ihre Gesellschaftlichkeit als eine von keiner Natur geschaffene, auf Natur nicht rückführbare, aus ihr nicht herleitbare, ursprüngliche Ebene her. Keine Reflexion, wie sehr sie sich um Objektivität bemühen mag, transzendiert den Status der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung. Allenfalls und in den höchst rigiden Grenzen ihrer eigenen Interessiertheit und Historizität kann sie klarmachen, was ist. So wenig die Gesellschaft ihren Status als Gesellschaft verfehlen kann, was mit Begriffen wie Rückfall in Barbarei gleichwohl immer wieder suggeriert wird, so wenig kann die Reflexion mehr sein als ein Selbstverständigungsunternehmen. Wahrheit etwa, gar göttliche Wahrheit. Aus dieser prinzipiellen Beschränktheit der Reflexion bzw. aus ihrer prinzipiellen Gesellschaftsbezogenheit aber die Konsequenz zu ziehen, sie sein zu lassen, mit der Begründung etwa Rationalisierung, Ideologie sei tendenziell tautologisch und lohne nicht den Aufwand, wäre ebenso kindisch wie jene andere Wahrheitsversion größenwahnsinnig. Die ursprüngliche Vergesellschaftungsfunktion des Geistes oder der ursprünglich geistige Charakter der Gesellschaft erlaubt es nun mal nicht, ihn sein zu lassen. So wenig wie die Naturhaftigkeit des Körpers ist diesem erlaubt, nicht zu atmen. Die von Sigmund Freud denunzierte Rationalisierungsfunktion wäre demnach das Atmen des Geistes bzw. der Stimmfühlungslaut der Gesellschaft. Die Menschen vergesellschaften sich, und indem sie sich vergesellschaften, produzieren sie Geist. Sie können gar nicht damit aufhören, und noch die radikalste Form der Selbstverständigung geschieht nicht unter dem Diktat einer Wahrheit, die wie der Stern aus dem Morgenland auf dem Gattungsweg leuchtet, sondern unter dem Druck einer unbegriffenen Gegenwart, die ihre Notwendigkeiten als Wahrheit drapiert und die jeweilige Vergangenheit unter dem Einfluss dieses in toto unbegriffenen, dafür umso wirksameren elektromagnetischen Felds, das sie selbst für die Vergangenheit darstellt, beständig umstrukturiert. Es gibt also keine falsche Gesellschaft, wenn falsch Willkür meint. Wieso man trotzdem polemisch unterscheidet zwischen besseren und schlechteren Gesellschaften, Faschismus und parlamentarischer Demokratie etwa, oder despotischer und aufgeklärter Autokratie, ruhigen Zeiten und blutigen Zeiten, wobei blutige Zeiten und Blütezeiten nicht selten zusammenrutschen, das beruht auf dem Infantilismus einer Verschiebung, die die materiellen Verhältnisse in der politisch-moralischen Sphäre nicht gespiegelt, sondern durch diese ersetzt sieht, wodurch die ersteren in die scheinhafte Perspektive der Veränderung gerückt werden. So ist es natürlich unsinnig zu behaupten, der Faschismus sei eine schlechtere Gesellschaftsform als die parlamentarische Demokratie und zu verlangen, man möge bitteschön den einen durch die andere ersetzen. Wenn Faschismus ist, ist eben Faschismus. Dass genau solche Forderungen gleichwohl in Theorie und Praxis tagtäglich erhoben und gegen die vermeintliche Ontologie der Verhältnisse faktisch auch durchgesetzt werden, beweist keineswegs das Gegenteil, sondern lediglich den Unsinn der Ontologisierung. Nur wenn Faschismus und Demokratie aneinander grenzen, können sie sich säuberlich abgrenzen. Die wechselseitige Installation von faschistischen und parlamentarischen Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg überall auf der Welt hat nach dem spektakulären Sündenfall des Dritten Reiches zur alltäglichen Erfahrung gemacht, was der uneingestandene Skandal des Dritten Reichs war. Dass der Faschismus ein ebenso fragloser Bestandteil der als bürgerlich definierten materiellen Verhältnisse ist, wie die höchsten Ideale des philosophischen Zeitalters oder der bürgerlichen Klassik, und damit eine latent ständig vorhandene Seite der parlamentarischen Demokratie, in der durch Umverteilung von Kosten und Rationalisierung von Irrationalismen politisch jederzeit zurückgezwungen werden kann. Im Verhältnis von Faschismus und Demokratie hat sich das generelle Verhältnis von Ökonomie und politischer Sphäre auf seinen aktuellen Stand gebracht. Nicht nur kann in einer Gesellschaft, in der Determinismus regiert, von falsch und richtig nicht die Rede sein, insofern Irrationalismus das Funktionsprinzip des Determinismus ist, sind richtig und falsch dazu auch noch inhaltlich gleich. Ob also Faschismus mit seinen willkürlichen oder Demokratie mit ihren unwillkürlichen Opfern regiert, das ist keine Frage der freien Entscheidung, noch macht es einen Unterschied. Stellt im faschistischen Terror die politische Sphäre den Irrationalismus der kapitalistischen Entwicklung in einem monströsen Akt der rituellen Zurücknahme förmlich zur Schau, so wechselt sie den Irrationalismus in der Demokratie tagtäglich in die kleinere Münze eines bloß ökonomischen, aber nicht rechtsstaatlich-sozialen, eines fremden, nicht eigenen, eines bloß potenziellen, nicht aktuellen, eines bloß akzidentiellen, jederzeit umkrempelbaren Schicksals um. Ist diese Umwechslung nicht mehr zu leisten, dann wird eben mit großen politischen Scheinen bezahlt. In diesem Augenblick einer grandiosen Aufwandsersparnis wird dem Sog in den Abgrund nach und damit dem Irrationalismus der Vergesellschaftung stattgegeben. In einer höchst direkten Weise durch Reorganisation der Ökonomie unter Laborbedingungen, das heißt unter Bedingungen zeitweiser Befreiung von ihren Arbeitskraftkomplikationen, wird den tektonischen Verschiebungen innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Mehrprodukts Rechnung getragen. Einen kritischen Augenblick lang werden Handel und Wandel suspendiert und durch eine lineare Kriegsökonomie ersetzt. In ihr regieren die ökonomischen Partialtriebe, imaginäre Wertschöpfung und zügellose Geschäfte. Die von Marx hundertmal vorgerechneten und von seinen Nachfolgern ebenso oft nachgerechneten Gleichungen dürfen so lange außer Acht gelassen werden, bis der volkswirtschaftliche Kreislauf nach dem großen Potlatsch unter reorganisierten Bedingungen erneut in Gang gesetzt wird. Wer am Faschismus oder beispielsweise auch an der Abholzung des Regenwaldes, der Verbreitung von AIDS in Afrika, dem jüngsten Krieg herumkritisiert, arbeitet mit dem gleichen, aufwandsersparenden, aber stets in die Krise und Erkenntniskrise führenden Projektionsmechanismus, der in Krisenzeiten in einer ganz praktischen Weise den Faschismus hervorbringt. Es ist eine der größten Bestialitäten der öffentlichen Meinung, eine ganz trübe Lüge überhaupt, die Version zu verbreiten, das, was schief geht in der Welt, sei mit Ausnahme gewisser unentdeckter Viren
im Grunde
sinnlos, unnötig, gemessen am Standard der Zivilisation. Sei kein Moment gesellschaftlicher Entwicklung, wie auf der anderen Seite die Organtransplantation oder die Gartenheidelbeere. Und wie seinerzeit und aus erkenntnisförderndem Abstand betrachtet, Pest und Cholera. Sei gesellschaftlich integrierbar, nur im Sinn der Unterlassungssünde, der fahrlässigen Tötung. Denn gäbe man den Afrikanern ein Kondom, bräuchten sie sich nicht anzustecken. Würden die Hütten der Armen nach DIN-Norm gebaut, würden sie dem Erdbeben widerstehen. Und man sieht es ja, gibt man den Somalis zu essen, brauchen sie nicht zu verhungern. Diese Version von den traurigen Toten der Dritten Welt gedeiht im Schatten ihrer Vorgängerin, der zufolge, was in den Vernichtungslagern geschehen sei, die Abwesenheit von Sinn schlechthin repräsentiert. Wenn die Menschen in Afrika sterben, weil sie an der Zivilisation auch dann teilhaben, wenn sie dem Zivilisationsstandard nicht entsprechen, dann drückt ihr Tod nicht nur einerseits ihren Mangel, andererseits ihr zu viel an Zivilisation aus, sondern, da ja auf beiden Seiten der Gleichung Zivilisation vorkommt, drückt ihr Tod ganz wesentlich die Zivilisation aus. Die wird dadurch, dass man das, was der hehren Version von der Zivilisation ins Gesicht schlägt, aus der Wirklichkeit oder aus dem Bewusstsein verbannt, keineswegs in ihrem Wesen, ja nicht einmal in ihrer Erscheinung, verändert. Die Ersetzung beispielsweise von Bürgerkrieg und Hungersnot durch Invasion und Schwarzmarkt durch eine internationale Krisenfeuerwehr zeigt zur Genüge, dass nicht einmal die einfachste Verdrängung funktioniert. Auch von Auschwitz, diesem Ort eines durch und durch inszenierten Todes, gilt der Hegelsche Satz. Wenn es war, dann war es auch
vernünftig.
Vernünftig nämlich im Sinne jener Ausdrucksfunktion, die den sinnlosen Überbau an die irrationale Basis bindet. Diesen entscheidenden Sinn zu leugnen, ist konstitutiv für eine Gesellschaft, die vom nie durchschauten Spontancharakter ihrer eigenen Gesellschaftlichkeit lebt. Als Sinnloses ist das Sterben in Auschwitz und das Leben mit Auschwitz ein konstitutives Moment der Vergesellschaftung, die Opfer ebenso triebhaft produziert, wie sie sie bis zur Bewusstseinstrübung und Erinnerungstäuschung bis hin zur kompletten Amnesie abspalten muss. In Anbetracht des naturwüchsigen Gesellschaftsprozesses ist es also nur normal, wenn im Zuge der postfaschistischen spontanen Reorganisation die Überlebenden der Konzentrationslager in den destruktiven Sog unbewusster Inhalte geraten. Fußt die Resozialisierung doch auf der Verdrängung der Vernichtungslager bis hin zur Erklärung ihrer als Lüge. Für die Theorie sieht die Sache dagegen anders aus. Denn sie lebt von der Aufgabe, die gesellschaftliche Spontaneität zu konterkarieren. Und wenn sie sagt, dass Auschwitz unsinnig war, dann wird sie zum Rufmörder an den Opfern und zum Mörder an den Überlebenden. Sie muss, anstatt das Ungeheuerliche an Auschwitz herauszuarbeiten, wo es ja manifest ist, das Ungeheuerliche an der bürgerlichen Gesellschaft und damit an sich selbst als ihr eigenes konstitutionelles Ungeheuerliches herausarbeiten. Tut sie das nicht, senkt sie als Theorie vielmehr vor der organisierten Ausrottung der Juden durch den nationalsozialistischen Staat bescheiden ihr Haupt. So trägt sie mit dieser Ohnmachtserklärung nicht nur der vermeintlichen Inkommensurabilität des Geschehens Rechnung, sondern affirmiert damit zugleich die Abspaltung der Opfer. Eine abspaltende Reflexion, die sich etwa in der 68er-Bewegung in der Frage »Ist das schon Faschismus?« einen unvergänglichen Ausdruck geschaffen hat, ist alles andere als ein sicherer Immunschutz gegen Kollaboration. Eine solche abspaltende Reflexion leistet ihre Präventionsarbeit nur um den Preis der Parteinahme mit den als nicht oder noch nicht faschistisch identifizierten und allein aus diesem Grund ins Allgemeine erhobenen Verhältnissen, die es vor dem Umkippen in Faschismus zu bewahren gelte, die aber ihrerseits den Faschismus hervorbringen. Nur eine einschlägige Klassenzugehörigkeit kann dem abspaltenden Denken die Illusion vermitteln, dass die Verhältnisse, von deren mehr oder weniger unsicherem Port es den Faschismus mit Cassandra-Gestus bezeichnet, mehr wert oder etwas anderes sind als dieser, in den sie gleichwohl beständig umkippen können. Gegen dieses ideologische Interesse, dass das abspaltende Denken mit dem ehrenhaften Gewand der Erfahrung umgibt und also mit dem Pomp einer geschichtsmächtigen Ideologie versieht, muss eine selbstverständlich ebenfalls ideologieschwangere Ahnung aufgeboten werden. Die radikal moderne Ahnung einer Gegenwart, die das Wittgensteinsche frivole Diktum »Sie, die Philosophie,
lässt alles, wie es ist«
als einzig möglichen Ansatz, zugleich das »Wie es ist«, als die eigentliche Erkenntnisaufgabe sichtbar macht. Ohnehin kann die Theorie nichts und niemanden rehabilitieren. Sie versucht lediglich, die von ihr auf der Grundlage ihrer automatischen Existenz und aus Gründen ihrer praktischen Involviertheit ununterbrochen vorgenommenen Abspaltungen aufzuheben. Das abspaltende Denken stellt sich dagegen ins Abseits einer überholten Vergangenheit, an deren Eigentümlichkeiten es mit der obstinaten Hartnäckigkeit dessen sich abarbeitet, der immer noch von ihnen zu profitieren glaubt. Dagegen führt die Theorie, der einzig an der Aufhebung der Abspaltungen gelegen ist, sich die Obsoletheit dieser Interessen so eindringlich vor Augen, dass sie schließlich
die Welt mit anderen Augen sieht.
So bereitwillig aber unter dem Diktat einer neuen, überwältigenden Totalität, die das Signum der Gegenwart ist, die Vergangenheit ihren Zusammenhang preisgibt, dergestalt, dass die alten Antagonismen, ehemals Ausweis dialektischer Reflexion, nur noch als Ruinen einer ohnmächtigen, willkürlichen Einteilung registriert werden, so dunkel scheint die Gegenwart. Dabei hat der Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus weitaus wirksamer als die innertheoretischen Aporien demonstriert, dass die Segnungen der gesellschaftlichen Entfaltung der Produktivkräfte nicht von ihren Antagonismen abgespalten, weder als solche gemeinschaftlich genossen noch überhaupt geschaffen werden können. Die gesellschaftliche Entfaltung der Produktivkräfte beschert ein Schicksal, dessen Kollektivität sich keines der unter ihrem Leitbegriff vergesellschafteten Subjekte entziehen kann, und schon gar nicht deswegen, weil es auf der vermeintlich günstigen Seite des Antagonismus steht. Kollektivität im Rahmen dieses antagonistischen Systems beinhaltet das Gegenteil von dem, was gemeinhin als dessen Charakteristikum gilt, dass die einen reich und die anderen arm sind. Von diesem Gegenteil gibt die Sozialpartnerschaftsversion, der zufolge der sprunghaft wachsende Wohlstand der Bourgeoisie in einem relativen Wohlstand des Proletariats sein fortschrittsträchtiges Komplement hat, eine ebenso unzureichende Vorstellung wie die ökonomistische Katastrophentheorie vom rein rechnerischen Untergang des Kapitalismus als Ganzen oder die Theorie der Massengesellschaft, der zufolge das Gedeihen der einen, gemessen an Maßstäben der Individuation, selbst strukturelle Verelendung ist. Keiner der drei Ideologien, die von einer irgendhöheren Warte einen Blick auf die Gesellschaft werfen, kann das von ihnen als archimedischer Punkt des Erkenntnisprozesses usurpierte materialistische Zentrum des gesellschaftlichen Prozesses in den Blick geraten. Die zeitgemäße Erfahrung einer antagonistisch verfassten Kollektivität ist nämlich die, dass Reichtum oder Entwicklung eine abhängige Variable von Armut oder Mangel ist. Nicht aus dem bildet sich ja Armut, worin der Reichtum sich von ihr unterscheidet und was ihr gar nicht zu Bewusstsein kommt, von ihr also auch gar nicht gewusst werden kann, die kenntnisreiche Vorliebe für lateinische Lyrik etwa. Vielmehr bildet sich Reichtum strikt aus dem, was der Armut zum Reichtum fehlt, und das ist im Wesentlichen abschöpfbarer Wert. Das Gedeihen der einen erfolgt also im Schlepptau der Verelendung der anderen, unter deren kategorialer Ägide, so dass von Verelendung, Mangelentwicklung nicht die Rede sein kann, nur von Entwicklung in Bezug auf einen gegebenen Mangel. Was von der sozialistischen Utopie übrig geblieben ist, ist nicht nur ein universales Bruttosozialprodukt, das unabhängig von aller Verteilungsgerechtigkeit Gleiches für alle verteilt, nämlich Wert. Es sind universale Produktionsverhältnisse, die im vollen Sinn der Verteilungsgerechtigkeit für alle dasselbe bereithalten, oder, wie es in der Mengenmathematik heißt, gleich viel. Gleich viel Leben und gleich viel Tod. Das war schon immer so, nur war das Gesichtsfeld eingeschränkt. Auf den unmittelbar vorgesetzten Herrn etwa, den unmittelbar zugeordneten Knecht beschränkt. Heute hat sich dieses Gesichtsfeld und zweifellos auf Kosten des Gesichts totalisiert. Jeder muss durch den Anerkennungsprozess mit jedem durch, der ihm auf der Straße oder auf dem Bildschirm begegnet.
Was er weiß, macht ihn heiß.
Diese Erfahrung wird im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert so zentral, dass es aus ihrer Perspektive schlechterdings unbegreiflich erscheint, wie frühere Generationen sie zugunsten schlichter Klassenkampftheorien ausblenden konnten. Die Kapitaltheorie scheint der neuen Situation weniger gewachsen als die konservative. War sie zur Hochzeit des Klassenkampfs die einzige, die über die Abschottungen hinweg einen utopieträchtigen Blick auf das traurige Ganze erhaschte, so ist sie jetzt, wo die Utopie Gestalt angenommen hat, ins Abseits gestellt. Geschichtsphilosophischen Elan bemüht die Kapitaltheorie, Bloch'sche Weisheit, Benjaminsche Eschatologie und die Scheidekunst der kritischen Theorie, um von dem einen Zipfel zu erhaschen, was doch längst trivial geworden ist und aus allen Poren der Gesellschaft schwitzt und wovon jeder gemeinplätzige Strukturalismus inklusive Verhaltenslehre oder Differenztheorie heute eine angemessenere Vorstellung liefert als sie. Sie selbst, mit ihrer als Geheimlehre aufgetakelten Gleichheit, wird zum aristokratischen Relikt. Je näher ihr heute der Antagonismus ist, desto unzugänglicher ist ihr die Kollektivität. Gibt sie mit Werf zu, dass sie ihre Erleuchtungen der Verelendung der Massen verdankt, ihren geistigen Reichtum deren physischer Armut, dann findet sie aus der Sackgasse der Selbstverherrlichung nicht mehr heraus. Wie kann sie sich selbst, wenn der Antagonismus gilt, jemals als verelendet betrachten? Da sie nun einmal im Besitz jener kleinen Klasse ist, die mit dem kulturellen Erbe immer auch das Kapital verwaltet, verhält sie sich gegenüber jenen, die nicht zu dieser kleinen Klasse von Kapitalbesitzern gehören, automatisch wie gegenüber Kulturlosen. Das heißt, sie denkt für sie mit, nimmt ihnen gegenüber eine paternalistische Haltung ein, gebärdet sich wie der Aristokrat gegenüber seinen Leibeigenen, für die er selbstlos sorgt, formuliert, was sie wollen sollen oder worauf es mit der Gattung im Ganzen hinausläuft, weiß sich im Besitz von Ursprung, Telos und Kontinuität und glaubt sich auf der Basis dieser Trinität allen Ernstes noch befähigt und befugt, eine revolutionäre Bruchstelle im historischen Kontinuum zu gewahren und die Verwandlung von naturwüchsiger Geschichte in eschatologische Geschichtsphilosophie auf ihre Kappe zu nehmen oder aber sinistre Prognosen stellen zu müssen, deren triumphierender Unterton nicht zu überhören ist. Anstatt die Verblendungen, wie es ihre Aufgabe ist, anzugehen, fügt sie ihnen sich selbst als eine letzte Version hinzu und schafft noch einmal
einen neuen Himmel und eine neue Erde.
So wenig wie zu allen Zeiten die Religion, stört sie sich daran, dass sie, so wie jene im Tempelbezirk, im Elfenbeinturm zu Hause ist. Tatsächlich wird die Abstraktion durch das Kapital von ihr als genau das esoterische Wissen verwaltet, als dass die Priester das Geheimnis der Transsubstantiation verwaltet haben. Das Kapital ist aber nicht mehr bloß das irdische Telos seiner verhimmelten Vorläufer, sondern längst auch die vorläufig letzte in der unendlichen Reihe von Fantasien, in denen der Vergesellschaftungsprozess mit dem Kick des Mysteriums ausgestattet wird. Gerade so wie Saint-Exupéry, der christlich-existenzialistische Schöpfer des Petit Prince, behauptet die Kapitaltheorie, dass das Wesentliche unsichtbar sei, so als wäre es nicht zu allen Zeiten und bis an den Ursprung der Gesellschaftsbildung zurück unsichtbar gewesen. Macht der kleine Prinz, der Tröster des durch Krieg und Kapitalabstraktion geschockten Europa, unbewusst das Kapital nach? So machen die Kapitaltheoretiker, indem sie den Kapitalprozess aus dem Gesamt des Vergesellschaftungsprozesses herauslösen und zur Stunde Null der Entfremdung verklären, ihn nach. Was Sie am Beispiel des Kapitals über den Vergesellschaftungsprozess lernen, das verlernen Sie, indem Sie es als Kapitalwissen lernen, in Bezug auf die Gesellschaft. Und zugleich und dadurch verlernen Sie es in Bezug auf das Kapital, das Sie zum Geheimwissen befördern. Dabei nicht erst das Kapital, sondern bereits das Einmaleins ist abstrakt. Die Kapitaltheorie müsste also den seidenen Faden durchschneiden, an dem sie hängt und der sie stranguliert. Den Ast absägen, auf dem sie sitzt, damit sie mit dem breiten Hintern auf die Erde plumpst. Sich den Boden unter den Füßen systematisch wegtreten, um den freien Fall zu erleben, oder sich, Münchhausen, der sie ist, den Schopf skalpieren, an dem sie sich aus dem Sumpf der Materie in die luftigen Höhen der Metaphysik zu hieven pflegt. Die Destruktion des Kapitals als transzendentaler Bezugspunkt der Theorie, die Umorientierung stattdessen der letzteren auf den ganz und gar materiellen Prozess der Gesellschaft und die Subsumption der abstrakten Kapitalbestimmungen unter diesen Prozess wären gefragt. In der modernen Gesellschaft ist das Kapital hinreichend präsent. Keineswegs ist es darauf angewiesen, in der Theorie zur Erscheinung gebracht zu werden. Konservative oder vermeintlich wertfreie Theorien legen ein überwältigendes Zeugnis ab von der gesellschaftlichen Präsenz des Kapitals. Diese Präsenz zum Verschwinden zu bringen, die kapitalförmigen Erscheinungen zu scheinhaften Verkörperungen des Kapitals und die Gesellschaft damit in barocker Besessenheit zum Gast auf Erden, das Kapital aber zu einer letzten Verkörperung des Jenseits zu erklären, das scheint das exklusive Schicksal einer Theorie, die es sich mit dem Kapital schwerer macht als die konservativen, die spontan affirmativen Theorien, die es nur weil es da ist, als Natur oder als Schöpfung eines freien gesellschaftlichen Willens behandeln. Sie, Die Kapitaltheorie stellt das Kapital nicht spontan, sondern philosophisch in eine Reihe mit Ursprungskategorien, die nicht zuletzt durch die Kapitalentwicklung hohl geworden sind, intronisiert es als letztgültige Erscheinung jenes Wesens, für das die Philosophen immer schon verantwortlich waren, und macht sich damit zu Philosophie. Strukturalisten dagegen, Phänomenologen, Minimalisten jeglicher Couleur, die sich ebenso traditionell ihre philosophische Position nicht durch Klassentheorie kaputt machen lassen wollen, räumen sie gleichwohl widerstandslos vor dem Ansturm des Faktischen und sind in Wahrheit schon längst nicht mehr Philosophen, sondern wie immer unbewusst Sozialtheoretiker, Verhaltenstheoretiker der Gesellschaft. In ihren Theorien stellt die Gesellschaft sich in denkbar unzensierter Weise dar, aber sie ist sich ihrer selbst nicht bewusst. Die Kapitaltheorie dagegen zieht aus der von Marx im Warenfetischismus-Kapitel niedergelegten Erkenntnis, dass die von Menschen gemachten Dinge den Menschen als Natur gegenübertreten, die ganz und gar kurzschlüssige Konsequenz, was von Menschen gemacht sei, könne auch von ihnen verändert werden. Anders formuliert, wenn der Prozess der Fetischisierung der wahren Verhältnisse für die Stabilität der gesellschaftlichen Verhältnisse entscheidend sei, dann müsse der umgekehrte Prozess der Aufklärung über ihre gesellschaftliche angebliche Natur zur Revolutionierung dieser Verhältnisse führen. Genau das ist aber keineswegs revolutionär, sondern metaphysisch gedacht. Die Gesellschaft wird erneut unter die Vormundschaft der Metaphysik gestellt und in die Obhut der Philosophie gegeben. So wie die affirmative Philosophie unfähig ist, das, was sie im Grunde vollständig widerspiegelt, auch zu bedenken, so ist sie, die Kapitaltheorie, unfähig, das, was sie betrachtet, nicht sogleich wieder durch Theorie aufzuheben. Zwischen der untheoretischen Wiedergabe der Verhältnisse durch konservative oder vermeintlich wertfreie Theorien und ihrer Zensur durch die Kapitaltheorie gibt es also ein Verhältnis, wie immer unbewusster Kumpanei. Die gegenseitige Ausgrenzung erfolgt im gegebenen Rahmen. Nur dann lässt die konservative Theorie die Wirklichkeit zu, wenn sie nicht weiß, was sie tut. Nur dann lässt die Kapitaltheorie die Wirklichkeit zu, wenn diese nicht wirklich ist. Ließe die konservative Theorie die Theorie und die Kapitaltheorie die Wirklichkeit zu, dann könnte im ersteren Fall auf den falschen Schein von Natur, im letzteren auf den Schein von Schein verzichtet werden. Das Ergebnis wäre in beiden Fällen ein revolutionäres Mehr an gesellschaftlichem Bewusstsein. Revolutionär ist dieses Bewusstsein, insofern es den Schematismus der Geschichtsphilosophie, die logische Überführung von Fremdbestimmung in Selbstbestimmung, überwindet und die Gesellschaft ohne die säkularisierte Gloriole eines eingeborenen Telos betrachtet. Revolutionär ist es, insofern es aus dem Dilemma, in dem es steckt, nicht länger Metaphysik sein zu können und trotzdem Bewusstsein zu sein, eine Erkenntnisstrategie macht, die auf eine radikale Negation seiner selbst als eines Konkurrenten der Wirklichkeit zielt und ein schrankenlos passives Rezeptionsverhalten gegenüber der Letzteren impliziert. Revolutionär ist es also nicht gegenüber der Wirklichkeit, nur gegenüber dem eigenen ideologischen Fundament. Das stürzt es um oder lässt es vielmehr, wie in allen Revolutionen der Fall, in sich zusammenstürzen. Wenn die Geschichtsphilosophie sich entschließen sollte, nicht länger ihre eigenen Verheißungen, die ihr zu Identität und Tradition verhelfen, sondern die Wirklichkeit zu betrachten, müsste sie sie besser als andere beschreiben können und zugleich ihre eigene Überflüssigkeit als Utopiegeber und Möglichkeitsform zeigen. Denn genau das ist eingetreten, was sie unermüdlich geweissagt hat. Es existiert, aber ohne die Aura der Epiphanie. Angesichts der Präsenz des Materials müsste die Geschichtsphilosophie, anstatt in immer kurzschlüssigere Zwecksetzungen, Prophezeiungen und Prognosen zu verfallen, begreifen, dass das Prophezeien in einer Welt, die universell geworden ist, ein geradezu spektakulär veraltetes Unternehmen darstellt. Freilich würde sie zugleich feststellen, dass das Abheben des metaphysischen Deckels das angeblich solide Haus einreißt, oder würde Postfestum schließlich feststellen, dass das materialistische Haus offenbar nur aus metaphysischem Deckel bestand. Unversehens stünde sie vor dem theoretischen Nichts, sähe sich um Lichtjahre zurückgeworfen, wieder an den mythologischen Anfang gestellt. Die Versuchung wäre groß, anstatt dass man sich die eigene Nichtigkeit systematisch vor Augen, das heißt die Welt nur durch die Brille der Selbstkritik zu Gemüte führt, die Letztere erneut zur Höhle zu erklären und den Ideen die Treue zu halten. Da Treue aber keine gesteigerte Wirklichkeit bedeutet, ganz im Gegenteil vielmehr Abwesendes in Form der eigenen fixen Idee repräsentiert, würde die Versuchung nur dann virulent, wenn die Philosophie selbst sichtbarlich zur Höhle geworden wäre, der man die Treue bewahren muss, gerade weil sie bis auf einige philosophische Gedankengänge unbewohnt ist und diese den hellen Tag scheuen. Was wird nun aber aus der Wirklichkeit, wenn die Geschichtsphilosophie sie im Stich lässt? Was wird aus der Praxis? Die Gretchenfrage lautet natürlich, was wird aus der Revolution? Wenn sie, wie zu vermuten, auf dem philosophischen Misthaufen landet, dann steht es um die realen Revolutionen einerseits und andererseits um die abstrakte Bedingung der Möglichkeit von revolutionärer Praxis scheinbar schlecht. Was können die ersteren, die empirischen Revolutionen mehr sein als auch nur ein Reflex dessen, was ökonomisch an der Tagesordnung ist. Und wie soll der Revolutionär sich dem Bannkreis des Determinismus entziehen? Der Existenzialismus des 20. Jahrhunderts hat an dieser Kalamität herumgedoktert. Nur äußerster Heroismus, gänzliche Weltentrücktheit, ein geradezu jenseitiger Zustand der Negation und Entfremdung sind ihm zufolge imstande, das in die Krise geratene Individuum am Leben zu erhalten. Hat es aber die Höllenfahrt, die Fahrt auf der Gespensterbahn überlebt, auf der ihm jeglicher Lebenssinn zusammengestürzt ist, zählen Selbstlosigkeit, Tapferkeit und Todesmut, alles Eigenschaften eines bürgerlichen Revolutionärs, von nun an zu seinen selbstverständlichen Tugenden. Die revolutionäre Einstellung ergibt sich für den Existenzialismus genau genommen aus dem Verlust jener Illusion, die die scheinhafte Simplizität der Lebensverhältnisse kreierte. Sein Leben in Übereinstimmung mit dieser Einstellung zu bringen, heißt für ihn Revolution machen. Wer sich dazu nicht verstehen mag, der lebt noch von Illusionen. Steht er ehrlicherweise vor dem Nichts, ist er bereits revolutionär. Als Existenzialist trifft er auf die Phalanx jener Revolutionäre, die ihn mit ihrem proletarischen Gestus einschüchtern und für die die Revolution, in genauem Gegensatz zu ihm, ein Ausdruck der geschichtsphilosophisch verbürgten Ordnung ist, als deren logische Fortentwicklung sie sich selbst begreifen. Der Existenzialist hat diese Geschichtsphilosophie als Illusion abgeschüttelt. Die proletarischen Revolutionäre haben dagegen das Bürgertum als Illusion abgeschüttelt und an der Fortsetzung der Geschichtsphilosophie mit anderen Mitteln festgehalten. Nicht ahnend, dass Bürgertum und Geschichtsphilosophie eins sind. Die proletarischen Revolutionäre haben am Weltgeist festgehalten. Der Existenzialist ist dagegen nur ein desillusionierter Bürger, dem der Weltkrieg das Weltbild zertrümmert hat und der sich weigert, ohne weiteres eine neue Perspektive zu adaptieren, in der er nicht mehr als Held figuriert, in deren stalinistischer Gestalt er daher umso leichter die Fortsetzung der alten Illusionen erkennt. In dem Maß freilich, in dem die Nachkriegsgesellschaft sich von ihrem alten Bezugspunkt, Krieg, diesen allmählich verdrängend und umwertend emanzipiert, verwandelt sich auch das emphatische Nichts des Existenzialisten zu einem neuen Ganzen, definitiv nicht mehr bürgerlicher und schon lange nicht geschichtsphilosophisch dominierter Lebensverhältnisse. Entsprechend trivialisiert sich der bürgerlich-individuelle Heroismus zu der in der Tat nur für ihn heroischen Anstrengung, die eigene Zugehörigkeit zu diesen Verhältnissen zu realisieren. In einer gnadenlos universell, das heißt unfreiwillig brüderlich gewordenen Gesellschaft, werden diese Verhältnisse, durch den geringsten der Brüder dokumentiert. Der zeigt, wie die Gesellschaft wirklich funktioniert, präsentiert die andere Seite der Medaille, ohne die wiederum die andere Seite nur in ihrer Unmittelbarkeit zu haben ist. Das heißt, nicht nur mit allen Risiken, sondern auch mit allen Einzelheiten ihres beständigen, latenten Gegenteils. Nur deshalb hat die bürgerliche Klasse es so lange vermocht, mit dem Antagonismus der Gesellschaft per Philosophie, das heißt im Sinne einer für alle gemeinsamen Teleologie, fertig zu werden, weil sie sich selbst, wie es in der Immigrantensprache verächtlich heißt, zum Diener gemacht hat. Heute stehen die Aktien für eine solche bürgerlich-geschichtsphilosophische Bewältigung des Antagonismus schlecht. Die Bürger sind die Diener des Kapitals, ein verständnisloses Kleinbürgertum, das nicht kapiert, wo es lang geht, aber voller Handlungsbedarf steckt. Die quasi echten Kapitalisten von liberalem Schrot und Korn stehen gegen den Populismus mit dem Rücken zur Wand. Die Slums der dritten Welt liefern die neuen Proleten. Der Minderbedarf an Philosophie, wie er sich in den Metropolen der Dritten Welt, ebenso wie in den Marktritualen der EG, in einer allenthalben anzutreffenden neuen, unphilosophischen Unmittelbarkeit der Gesellschaft manifestiert, macht klar, dass es längst nicht mehr darauf ankommt, die andere Seite des Antagonismus mitzudenken oder gar für sie mitzudenken, sondern die eigene als das verzerrte Spiegelbild der anderen Seite zu begreifen. Im Bürger den misslungenen Slumbewohner zu erkennen. Solange sich der Bürger in einer Welt, die keine Unterschiede kennt, manifest unterscheidet, solange ist sein Wirklichkeitsstatus höchst mangelhaft. Lebt er, während die dritte Welt stirbt, ist sein Leben weniger als ihr Tod. Es ist bloß ein obliquer Ausdruck ihres Todes, ein imaginäres Meer, angefüllt mit den Schrecken eines unbegriffenen Lebens, ein Symptom, das seinen Träger denunziert und das auf jemand anders hofft, damit er ihm seine Erfahrung entreißt. In ihrem Tod ist enthalten, was die Welt bewegt. Er ist nur ein trostloser Agent der Verhältnisse. Lebendig, im emphatischen Begriff seiner eigenen philosophischen Tradition, nämlich ein exemplarischer Mensch, würde er nur dadurch, dass es ihm so erginge wie ihn. In spektakulären Unglücksfällen kommt das auch der Öffentlichkeit zu Bewusstsein. Da infiziert sich jemand über das Blut eines Afrikaners, das niemals bis zu ihm gelangt wäre, wäre sein Leben nicht so kostbar, dass Blut aus der dritten Welt bis zu ihm geschafft werden muss, und so wertlos, dass es billiges Blut aus der dritten Welt sein darf. Da wird jemand mitentführt, vergewaltigt, massakriert, weil er in die Quere kam. Sie, die zufälligen Opfer, sind die letzten Helden der bürgerlichen Gesellschaft. Und sie können von Glück sagen, dass sie nicht um ihre Zustimmung gefragt worden sind. Denn gefragt hätten sie sicherlich abgewunken. Wer sich dagegen bewusst auf die Seite der Ausgesonderten stellt, so wie Korczak sich auf die Seite der Kinder stellte, dem winkt eine ganz merkwürdige Belohnung. In diesem Augenblick, wo er nicht länger ein als Täter stigmatisierter Bürger ist, darf er sich als Bürger fühlen. Nicht als Held, sondern als schlichter Bürger im Kreise seiner Tugenden. Es ist beinahe amüsant, wie jene, die bis zuletzt am marxistisch-leninistischen Begriff des Fortschritts festhielten, diesen nun denen vor die Füße werfen, die ihn schon lange verworfen und ihn auf das zurückgeführt haben, was sein Zweck schon immer war: dürftige Legitimation des Opportunismus zu sein.
Auf historischer Mission
befindlich, eherne
Gesetze der Geschichte
befördernd, war man selbst, aller empfundenen und erfahrenen Ohnmacht zum Trotz, auf der Seite des Fortschritts. Jedes noch so blutige Zurückschlagen der Konterrevolution, jede weitere bittere Niederlage, aber auch jeder Sieg, der sich in furchtbarer Regelmäßigkeit als noch größere Niederlage herausstellte, verlangte nach einer Rechtfertigung. Entweder waren die Verhältnisse noch nicht so weit oder die Menschen. Die Geschichte ging ihren gesetzmäßigen Gang. Nichts konnte diese Gewissheit sprengen. Nicht einmal das deutsche Menschheitsverbrechen. Im Gegenteil wurde es subsumiert unter die Verbrechen des Imperialismus und derart rationalisiert und zugleich verleugnet. je unabweisbarer die geschichtlichen Tatsachen nur noch ein entschiedenes Schluss damit nahelegten, desto unbeirrbarer wurden die Verbrechen zu Umwegen, die Niederlagen zu Notwendigkeiten stilisiert und die Hegelsche List der Geschichte, selbst schon Rationalisierung der für ihn nicht identischen historischen Momente, wurde herabgewürdigt zum Taschenspielertrick. Und das nannten die Linken dann Fortschritt. Insofern ist die Unterstellung, antideutsche Kommunisten hielten an diesem Begriff fest, eher projektiver Identifikation zu verdanken, der Verlagerung unerwünschter Anteile des eigenen Ich auf andere, als einer begründbaren Beobachtung. Aber das nimmt auch nicht Wunder bei Leuten, denen sich beim Wort Zivilisation die Nackenhaare sträuben, während sie schon das nächste revolutionäre Subjekt aufs Korn genommen haben.
Die Völker.
Sie, die in zwanghafter Verstrickung selbst nach dem Ende der sogenannten bipolaren Welt weiter in den Kategorien des Kalten Krieges agieren und daher meinen zu wissen, dass alles, was sich gegen Amerika richtet, gut sei, müssen ihren Fortschrittsglauben verleugnen, weil ansonsten ihr, vorsichtig ausgedrückt, brüchiges Verhältnis zur Wirklichkeit offenbar würde. Wer wollte allen Ernstes behaupten, die Antiglobalisierungsbewegung sei fortschrittlich? Daher die scheinbare Distanz, die sich schonungslos und radikal gebende Kritik dessen, was offensichtlich ist, zum Beispiel des Antisemitismus unter den Globalisierungsgegnern. Aber dies auch nur, um, wie der Bundeskanzler zu Bush zu sagen,
unter Freunden gehört Kritik dazu.
Mit dem Unterschied, dass die Linke das auch so meint, Schröder jedoch nicht. So viel zur Identität von Wahrheit und Lüge in der deutschen Ideologie. Wer im Dienste der guten Sache meint, mit der organisierten Gegenaufklärung, deren neuester Firmenname Attac lautet, anbändeln zu müssen, der kann der Welt nur die Bestätigung abgewinnen, dass alles das immer Gleiche sei und muss sich folglich gegen eine US-Intervention in Afghanistan oder im Irak aussprechen. In seiner Affinität zu Gemeinschaft und Verzicht, die er Moral zu nennen gelernt hat, gehen ihm die Unterschiede flöten. Der gegenwärtige Zustand kann schlimmer nicht mehr werden. Jede Veränderung ist höchstens ein Mehr desselben Alten und Schlechten. Und es gibt ja nicht wenige Gründe und Befunde, die eine solche Haltung zur Welt rechtfertigen, sie geradezu zwingend machen. Krise macht sogar jenen zu schaffen, die bislang an die Reformfähigkeit des Kapitalismus glaubten. Jede Illusion über eine tatsächliche emanzipatorische Dynamik, sei es der ökonomischen Entwicklung, sei es irgendwelcher gesellschaftlicher Verwerfungen, ist verloren. Und so auch die Vorstellung davon, welche grundlegenden Voraussetzungen erfüllt sein müssten, eine solche Dynamik in Gang zu setzen. Flüchten sich die einen ins Kollektiv der Betrogenen und hängen dem Wahn an, es müsse doch irgendeine Instanz geben, bei der man sich beschweren könne, schirmen die Abgeklärten sich ab und behelligen die interessierte Öffentlichkeit mit ermüdenden Erkenntnissen von der Preisklasse
»Nachts sind alle Katzen grau«.
Die illusionslos zu sein, ist jedoch etwas anderes, als sich aller Illusion beraubt zu wähnen. Was Abgeklärte wie Betrogene verbindet, ist der Wunsch, wieder Illusionen haben zu dürfen. Die Denunziation des Fortschritts, wie sie hier betrieben wird, ist eben keine Kritik der falschen Gewissheiten. Es ist Gejammer darüber, dass sie nicht existieren. Anstatt die Verhältnisse, wenn schon nicht zu kritisieren, so doch wenigstens zur Kenntnis zu nehmen, wird sich über sie beklagt, wie übers Wetter. Diese Linken nehmen also nicht Abschied von der Geschichtsphilosophie, sondern wollen lediglich eine neue anstelle der alten. Eine, die wirklich wahr sei, die ihre Prognosen Wirklichkeit werden lasse. Eine solche ist einfacher zu finden, als man gemeinhin annimmt, denn es bedarf weder der Anstrengung des Begriffs, der kritischen Durchdringung oder gar erfahrungsgesättigter Analyse. Vielmehr ist es besser, auf all diese komplizierten Arbeitsgänge zu verzichten. Ihr Name ist gesunder Menschenverstand und meint nichts anderes als die Fähigkeit der Individuen zur Anpassung an gesellschaftliche Begebenheiten. Wer das begriffen hat, steht immer auf der Seite der Sieger. Und wer kann es den Linken verübeln, dass sie einmal auf dieser Seite stehen wollen? Und ist es in diesem Zusammenhang nicht bemerkenswert, wie traumtänzerisch Betrogene wie Abgeklärte zuletzt doch wieder alle gemeinsam beim guten alten Antiimperialismus landen? Gibt das nicht doch dem so gescholtenen Fortschrittsbegriff recht, wenn heutzutage nicht nur die Linken, sondern alle gegen Israel und Amerika sind? Bewahrheitet sich zu guter Letzt die Prognose der KP Chinas in der
Polemik über die Generallinie
von Anfang der 60er Jahre, in der die Parole
»Proletarier aller Länder, vereinigt euch«
erweitert wurde und nun
»Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch«
lautete »Is a dream coming true?« Ebenso wenig wie Zivilisation und Fortschritt eins sind, ist der Traum von einer Sache, von dem Marx sprach, und der Glaube an den Fortschritt dasselbe. Der totalisierten Verwertung ein entschlossenes
»Ich mache mit«
zuzurufen, vermeidet die Erkenntnis, dass man nicht einmal zum Mitmachen mehr gebraucht wird. Hier beginnt der Wahnsinn. Im Hohldrehen ihrer Omnipotenzfantasien und ihren Rationalisierungen der eigenen Überflüssigkeit beginnen die Subjekte tatsächlich Geschichte zu machen. Das heißt, sie begehen Verbrechen, die sich durch ihre vollendete Sinnlosigkeit auszeichnen. Deutschland ist nicht umsonst das Paradebeispiel einer sogenannten nachholenden Entwicklung. An ihrem Ende hätte allerspätestens der 8. Mai 1945 stehen müssen. Der kurze Moment aber ward verpasst. Die negative Dialektik der Geschichte nimmt unverändert ihren Lauf und ihre Apologeten sind drauf und dran, ihr einen weiteren barbarischen Bewältigungsversuch entgegenzusetzen und sich damit als die Vollstrecker ihres Vollzugs zu beweisen. Übrig bleibt der durch nichts begründbare, von nichts ableitbare und mit nichts beweisbare Traum, der einem absoluten Bilderverbot unterliegt. denn einstweilen ist er nicht mehr als die Ahnung davon, dass es anders sein könnte. Dass die Möglichkeit bestünde, davon zeugt die Notwendigkeit der Ideologie, die das Versprechen verriet. Bleibt einzig dem Individuum, das nur als Behältnis für das Tauschsubjekt in der wertverwerteten Welt eine Existenzberechtigung hat, die Ahnung von der Möglichkeit. Seine Abschaffung im kollektiven globalen Albtraum würde den Traum ebenfalls beseitigen. Seine revolutionäre Verwirklichung jedenfalls läge nur jenseits von Geschichte und Fortschritt. Die Bedingung ihrer Möglichkeit jedoch ist untrennbar verbunden mit dem bürgerlichen Subjekt und seiner Fähigkeit, unglücklich zu sein. Es geht nicht um Vollendung von Geschichte, sondern darum, ihre Vollendung zu verhindern, um eine Atempause, die zur Weiterentwicklung radikaler Kritik an jenen Bedingungen zu nutzen wäre, die den Antisemitismus als Reaktion auf die Dauerkrise des Kapitalismus stets aufs Neue hervorbringen. Anstrengende Stunden sind vorüber. Das war heute Sachzwang FM zum Thema Das Ende der Zukunft. Wir hatten drei Beiträge im Programm, die sich sehr kritisch mit Geschichtsphilosophie befasst haben, vor allem nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Unter verschiedenen Aspekten auch. Als erstes haben wir in der ersten Dreiviertelstunde gehört von Jan Gerber einen Beitrag.
Nach Weltuntergang, Die Linke, Auschwitz und das Ende der Geschichte.
Danach dann sehr opulent, fast eine Stunde lang, von Ilse Bindseil.
10 Thesen gegen Geschichtsphilosophie.
Da wurde es ziemlich philosophisch. Und schließlich nach dem Text von Jan Gerber von 2006 und den 10 Thesen gegen Geschichtsphilosophie aus den 90er Jahren schon von Ilse Bindseil zum Schluss noch eine Polemik von Tjark Kunstreich von 2002.
Gegen Geschichte.
Ich hoffe, dass ihr die Hintergrundmusik überlebt habt, die ich unter den Kunstreich und den Gerber gelegt hatte. war doch oder klingt heute allzu penetrant aus diesen optimistischen keynesianischen Zeiten. Aber die sind ja schon so lange her. Was war der Kalte Krieg spannend gegen das, was wir jetzt seit 15 Jahren erlebt haben? Auf jeden Fall bedankt sich Dr. Indoktrinator fürs Zuhören und verabschiedet sich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger.